Aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten, den Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Sirachs, vom Stamme Juda, nahm etwas vom Gebannten, und da entbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Und Jona sandte Männer aus, von Jericho aus nach Ai, das bei Bet-Aven liegt, östlich von Bethel, und sprach zu ihnen: Geht hinauf und erkunde das Land. Und als sie hinaufgegangen waren und erkundet hatten, kamen sie zu Josua zurück und sprachen zu ihm: Lass nicht das ganze Kriegsvolk hinaufziehen, sondern etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollten hinaufziehen und einschlagen, damit nicht das ganze Volk sich dorthin bemühe, denn ihrer sind so wenige. Sie zogen hinauf vom Volk etwa 3.000 Mann, aber sie flohen vor den Männern von Ai, und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann. Sie hatten sich nämlich von dem Tor bis zu den Steinbrüchen gejagt und am Abhang erschlagen. Da verzagte das Herz des Volkes und war zu Wasser. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend samt den Ältesten Israels, und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und Josua sprach: Ach Herr, Herr, warum hast du dies Volk über den Jordan geführt und gibst uns in die Hände der Ammoniter, um die uns umzubringen? Oh, dass wir doch jenseits des Jordans geblieben wären. Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kananiter und alle Bewohner des Landes hören, so werden sie uns umringen und unseren Namen ausrotten von der Erde. Was willst du denn für deinen großen Namen tun? Da sprach der Herr zu Josua: Steh auf. Warum liegst du da auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt, sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und haben von dem Gebannten genommen und gestohlen und haben es verheimlicht und zu ihren Geräten gelegt. Darum kann Israel nicht bestehen vor seinen Feinden, sondern sie müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind dem Bann verfallen. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte tilgt. Steh auf, heilige das Volk und sprich: Heiligt euch auf morgen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Es ist Gebanntes in deiner Mitte. Israel, darum kannst du nicht bestehen vor deinen Feinden, bis ihr das Gebannte von euch tut. Und morgen früh sollt ihr herzutreten, ein Stamm nach dem anderen. Und welchen Stamm der Herr treffen wird, der soll herzutreten, ein Geschlecht nach dem anderen. Und welches Geschlecht der Herr treffen wird, das soll herzutreten, ein Haus nach dem anderen. Und welches Haus der Herr treffen wird, das soll herzutreten, Mann für Mann. Und wer so mit dem Gebannten angetroffen wird, den soll man mit Feuer verbrennen, mit allem, was er hat, weil er den Bund des Herrn übertreten und ein Frevel in Israel begangen hat. Und dann heißt im 18, sie gingen das durch von Stamm zu Stamm zu Stamm, Vers 18, und als er sein Haus herzutreten ließ, Mann für Mann, wurde getroffen Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs aus dem Stamme Juda. Und Josua sprach zu Achan: Mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und bekenne es ihm und sage mir, was du getan hast, und verhehle mir nichts. Da antwortete Achan Josua und sprach: Wahrlich, ich habe mich versündigt an dem Herrn, dem Gott Israels, so habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Lot Silber und eine Stange von Gold, 50 Lot schwer, danach gelüstete mich, und ich nahm es, und siehe, es ist verscharrt in der Erde in meinem Zelt und das Silber darunter. Da sandte Josua Boten hin, die liefen zum Zelt, und siehe, es war verscharrt in seinem Zelt und das Silber darunter. Und sie nahmen es aus dem Zelt und brachten es zu Josua und zu allen Israeliten und legten es nieder vor dem Herrn. Da nahmen Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Serachs, samt dem Silber, dem Mantel und der Stange von Gold, seine Söhne und Töchter, seine Rinder und Esel und Schafe, sein Zelt und alles, was er hatte, und führten sie hinauf ins Tor Achor. Und Josua sprach: Weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tage. Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie mit Feuer. Und als sie sie gesteinigt hatten, machten sie über ihm einen großen Steinhaufen, der ist geblieben bis auf diesen Tag. So kehrte sich der Herr ab von dem Grimm seines Zornes. Daher nennt man diesen Ort Tal Achor, bis auf diesen Tag. Aber ich glaube, es ist doch noch mal Zeit für einen Liedvers trotzdem. Darf ich noch einmal den Herr Direktor Scheuermann hier bitten, dass wir noch einmal singen: Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann auf Golgatha. 95, damit wir hellwach sind, 95 in unserem Gesangbuch. Ich bin im Vers 5 hängen geblieben. Dort steht, da verzagte das Herz des Volkes und ward zu Wasser. Es schlug ihnen aufs Herz. Sie bekamen es mit dem Herz zu tun. Also hier letztlich keine Kriegsgeschichte, auch keine Diebstahlsgeschichte, erst recht keine Lügengeschichte, sondern eine Herzgeschichte. So wie mir es einmal auch der Doktor vor einigen Jahren bestätigt hat. Man muss einmal zum Doktor, wenn man so auf die 70 zuläuft, dann so wie ins Auto 100.000 hat, dann muss man mal zum TÜV. Und wenn man in meinem Alter ist, muss man eben zum Doktor und der schaut einen an und der macht es gründlich, der klopft einen ab und schaut einen mit die Augen und misst den Puls. Und dann sagte er mir, der Herr Doktor, jetzt machen wir noch ein EKG. Ich dachte natürlich sofort an das evangelische Kirchengesangbuch und wollte schon das Lob den Herrn anstimmen. Aber er verkabelte mich und schaute sich die Apparate an. Und dann sagte er, ach schon ein bisschen Herzgeschichten. Sie kaufen sich ein Fahrrad, solch eines, wo man in den Keller stellt, fahren Sie jeden Tag eine halbe Stunde und Sie werden 100. Nun, bis 70 habe ich es immer schon geschafft. Aber Herzgeschichten werden einem etwas bestätigt. Vom Herz wissen wir ja viel. Es kann kalt werden, wenn man Menschen begegnet, kühl bis ans Herz hinein. Umgekehrt, es kann auch warm werden, wenn man Schönes erlebt. So wie im heutigen Tag, es wird einem warm ums Herz. Es kann sogar heiß werden, wenn es entflammt wird. Es kann zittrig werden vor schweren Aufgaben. Es kann auch hart werden, Herzen wie Steine, die völlig ungerührt bleiben. Das Herz kann sogar los werden und in die Hosen rutschen. Es kann schnell werden, ein erhöhter Herzschlag. Und es kann langsam werden, so langsam, dass man einen Herzschrittmacher braucht. Aber hier kommt noch eine Möglichkeit hinzu. Es kann flüssig werden. Von dem habe ich bisher so noch nicht gelesen. Wie ein Herz flüssig werden kann. Das Herz war zu Wasser, so wie ein Schneeball in einer warmen Hand. Natürlich, normal ist das nicht. Normal ist das feste Herz. Am schönsten ist beschrieben das feste Herz in 1. Samuel 17. Da war ja wieder der Erzfeind Philister, Sie kennen alle diese Geschichte, und die hatten diesmal eine Superwaffe mitgebracht, eine Wunderwaffe. Ein 3 Meter langer Muskelberg, eine Mehrzweckwaffe, und sie nannten ihn diesen Goliath. Eine Rakete aus Eisen und Leder. Zweimal am Tage ging diese lebende Haubitze in Stellung und feuerte breitseits ihre Hass- und Hohnsalven gegen die israelitischen Infanteristen ab. Und denen entfiel das Herz. Sehen Sie, verkabeln, es ist ja so, entfielen das Herz. Man kann ja, ein manches kann man entfallen. Zum Beispiel, man kann einem die Vokabeln entfallen. Dass man nicht mehr weiß, dass Haus eigentlich Haus heißt. Oder nicht mehr. Es kann einem entfallen. Aber was viel schlimmer ist, wenn man älter wird, es entfallen einem wie Namen. Ich weiß noch, wie mein Vater gesagt hat, wenn er rief Ulrich, meinte er den Hans. Und wenn er Hans rief, meinte er den Konrad. Wenn er Konrad rief, meinte er den Ulrich. Und wir dachten, ach, Baba fängt auch schon mit Alzheimer an. Und heute sage ich statt Albrecht Tobias und statt Tobias genau dasselbe. Uns entfallen die Namen. Und wenn man jemanden trifft, denkt man, oh, den habe ich da auch schon gesehen, aber der Name ist einfach weg. Und dann stottert man und sagt, schönes Wetter da, aber der Name ist entfallen, nicht wahr? Am schlimmsten aber, wenn nicht nur Vokabel entfallen, wenn einem nicht nur Namen entfallen, sondern wenn einem das Herz entfällt. Und dort, am schlimmsten ja, das Herz hinunterfällt. Dort nämlich bei diesem Philister, da trifft der David als lebendige Feldpost ein. Die Mutter dieser Buben hatte gewusst, dass diese ihre Söhne, die dort zum Militär gehörten, dass die mit einem Schlag Erbsensuppe aus der Gulaschkanone nicht satt zu kriegen sind. Und so schickte sie die fürsorgliche Mutter ihren Soldaten draußen, schickte sie 10 Brote für die Buben und 10 Käse für den Hauptmann, steht da in der Bibel. Das war echter Schmierkäse. Das war echtes Schmiergeld für den Vorgesetzten. So steht er 3 Käse hoch und hört dieses entsetzliche Trommelfeuer. Und ich ziehe los, sagt er. Ich ziehe los gegen den. Er trägt nur das auf dem Leib, was ein Hirte eben trägt, ein ordentliches Fell und darunter ein festes Herz. Gott macht das Herz fest, dass es nicht mehr rutschen kann. Festes Herz und kein Wackelpeter. Er sagt, ich komme im Namen des Herrn, der David. Wer im Namen des Herrn kommt, kommt im Namen der größten Großmacht. Also deren Herz war nicht mehr so fest, sondern war flüssig. Eine gefährliche Veränderung. Wenn das Herz flüssig wird, ist eine gefährliche Veränderung eingetragen. Eine Herzveränderung ist ja eine Herzkrankheit, ein Herzschaden. Wie kommt und woher kommt denn dieser Herzschaden? Genau das wird nämlich hier beschrieben. Erstens, die Infektion des Herzschadens, das ist das Erste. Die Infektion. Das Wörtlein aber in Vers 1 deutet es an. Aber dieses Wörtlein wirkt manchmal wie ein Bremsschuh auf einem Gleis. Der Zug der Geschichte wird abgestoppt. Das Volk Israel war ja unter vollem Dampf, auf freie Fahrt, auf Grünzeichen programmiert. Mose tot, aber Josua wurde gefunden, der das Steuer übernimmt. Der unüberquerbare Jordan, aber dann stehen die Wasser still. Die uneinnahmbare Festung Jericho, aber dann fallen die Mauern wie Kartenhäuser zusammen. Mit 100 hinein in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und dann hört man fast laut die Bremsen quietschen. Eine Vollbremsung wird eingeleitet. Der Zug steht, aber die Israeliten, gestoppt. In der Apostelgeschichte kennen wir einen ganz, ganz ähnlichen Vorgang. Fast hört man dasselbe dort auch. Die Gemeinde ist im Wachsen. An Pfingsten 3000 mit einem Schlag dazu. Ein Gelebter wird geheilt. Die Menge der Gläubigen ist ein Herz und eine Seele. Und mit großer Kraft bezeugen sie die Auferstehung ihres Herrn. Und dann, Kapitel 5, aber ein Mann mit Namen Ananias und seiner Frau Sapphira. Etwas Schlimmes geht auf einmal in dieser Gemeinde vor. Ein anderer Geist macht sich breit. Man könnte auch sagen, eine Infektion ist passiert. Es gibt nämlich einen Geist der Versuchung, der sich wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte der Begegnung Gottes mit seinem Volk hindurchzieht. Gott schenkt eine Gabe, zum Beispiel das Leben, die Lebensgefährtin, das Paradies. Und nun steht der Mensch vor 2 Möglichkeiten. Entweder er macht rechten Gebrauch von der göttlichen Gabe, indem er glaubend und fröhlich damit für Gott lebt. Oder er missbraucht die Gaben durch den Unglauben, das heißt durch die Verwendung für die eigene Person. Und dann sagt der Mensch, ja, sollte Gott vielleicht gesagt haben, das ist der Augenblick der Versuchung. Das ist der Augenblick der Versuchung. Jesus wird dem genauso unterstellt, Versuchung in der Wüste, Versuchung auf dem Tempel, auf der Tempelzinne, Versuchung auf dem hohen Berg. Seine Jünger werden dem auch unterstellt. Matthäus 20, die Mutter der Söhne des Zebedäus, die Söhne sind Gabe und dann die Versuchung, Herr, lass sie doch sitzen zu deiner Rechten und zu deiner Linken. Ananias und Sapphira in der Apostelgeschichte haben die Gabe und sie entscheiden sich für ihren Vorteil. So auch hier. Das Volk Israel hat alles. Durchzug, Eroberung, das weite Land. Aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten. Doch falsch? Einer, nicht alle. Acham, aber nicht das ganze Volk. Trotzdem, einer für alle. Die Tat des einen ist die Tat der Gesamtheit. Wenn einer leidet, so ist es keine Privatsache. Wenn einer leidet, so leiden all die anderen auch. Der Geist der Versuchung setzt Gottes Gebote außer Kraft. Das tut der Geist der Versuchung. Er setzt Gottes Gebote außer Kraft. Sie hatten das Gebot, nichts zu stehlen. Das war ihr Gebot. Aber nun war das Mitlaufen lassen die Infektion. Jedes Mal, wenn wir Gottes Gebote links liegen lassen, werden wir infiziert. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gell, in Luthers kleinen Katechismus hatte er Luther gewollt, dass die Grundtatsachen des Glaubens immer wieder nicht nur in der Kirche oder im Unterricht vorgestellt werden, sondern vor allem auch in der Familie. Das müssen Väter ihren Kindern eigentlich beibringen. Die 10 Gebote, du sollst keine anderen Gebote, sollst keine anderen Götter neben dir haben. Oder ich denke, das Feiertagsgebot. Kürzlich klagte mir ein christlicher Bäcker aus Reutlingen. Er verkaufe sonntags nicht, aber es sei schwer. Es sei schwer. Der andere christliche Bäcker, ein paar Straßen weiter, habe am Sonntag die Türen geöffnet und verkauft und viele Christen kauften dort ihre Brezeln und ihre Brötchen. Was heißt das praktisch in ihrem Haushalt? Du sollst den Feiertag heiligen. Ich kenne Häuser, wo es am Sonntag nur einen Topf gibt. Ich kenne Häuser, wo am Sonntag kein Alkohol getrunken wird. Wo irgendwo durchkommt, dass Feiertag ist. Wenn wir Gebote nicht halten, ist es Infektion. Wissen wir das noch? Ist Infektion. Elterngebot. So ist Vater und Mutter ehren. Ein Gebot, das fast nichts mehr gilt. Als ich in Amerika drüben studierte, habe ich gelernt, dass man nicht Vater sagt, sondern Daddy. Mr. Daddy. Daddy heißt übersetzt Dackel. Der alte Dackel. Vielleicht ist der Kumpel, der Buddy, mit dem man auf gleicher Ebene spricht, das meint das Gebot nicht. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und Bill Gothard, einer der großen Lehrer in Chicago, der sagte immer wieder, gell, der Hammer ist der Vater. Und der Meißel ist die Mutter. Und der rohe Stein ist das Kind, das behauen werden will und muss. Haben wir noch dieses Verhältnis? Sind wir auf einer Ebene mit unseren Kindern? Vater und Mutter sind was anderes als ihre Kinder. Es ist Vater und Mutter ehren. Wenn wir dieses Gebot nicht mehr haben in unseren Familien, ist es eine Infektion. Sehen Sie, Gebotsübertretung ist mehr als eine strafbare Handlung. Gebotsübertretung ist mehr, ist ein Infekt einer gefährlichen Herzkrankheit. Aber wie merkt man das, dass man infiziert ist? Wie merkt man es eigentlich, wenn man infiziert ist? Bei AIDS merkt man das an der Immunschwäche, bei Windpocken an den juckenden Hauterhebungen, bei Scharlach an den roten Flecken, bei BSE am schwankenden Gang. Manchmal denke ich auch, ich hätte BSE, wenn man daher schwankt. Aber es gibt immer bestimmte Dinge, an denen man es erkennen kann. Deshalb zweitens das Symptom nach der Infektion. Was ist denn das Symptom dieser Krankheit? Vers 2. Josua wird berichtet, Josua sucht Männer aus. Sie sollen von Jericho nach Ai gehen. Wiederkundschafter, Wiederspione, Spätruppunternehmen wie in Kapitel 2. Sie ziehen los und sie kehren zurück. Sie lachen schallend bei ihrer Rückkehr. Freunde, das mit Ei, das machen wir mit links. Im Vergleich zu Jirchow ist Ei eine Legoburg. Nicht einmal husten, dann ist die Sache gelaufen. Ein Spaziergänglein für Krieger unserer Sorte und unseres Formats. Es wird gerechnet, ach, höchstens 3000 genügen. Es wird geschaut, solch ein Dreckhaufen wie Ei ist doch kein Hindernis. Es wird losmarschiert. Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Und dann kommen sie dort an und dann gehen die Tore auf und die Männer von Ai jagen die Israeliten wie die Hasen. 36 der Israeliten fallen und die anderen kommen gerade noch mit ihrem Leben davon. Das war eine erbärmliche Niederlage. Das war ein K.O. in der ersten Runde. Das war eine unglaubliche Blamage. Gottes Volk hat sich bis auf die Knochen blamiert. Geschlagen, gebeutelt, wie nasse Hunde kehren sie zurück. Die Infektion hat die Krankheit ausgelöst, nämlich die Hybris, der Hochmut des Menschen, eigenmächtig zu handeln. Früher hatte Gott das Startsein gegeben. Früher hatte Gott die Ampel auf grün geschaltet. Früher sagte Gott, jetzt geht's los. Und jetzt geht's auf eigene Faust. Man macht alles auf eigene Kosten. Immer dann, wenn wir zu rechnen anfangen, das genügt. Immer wenn wir zu schauen anfangen, das ist doch ein Kinderlitzchen. Immer dann, wenn wir frei und frech drauf losmarschieren, dann hat die Herzkrankheit angefangen. Und das Symptom? Es klappt nicht. Wie oft sagen wir, das klappt nicht mehr. Das in meinem Leben geht nicht mehr. Es kommt gar nichts mehr heraus bei meinen Mühen. Ich strenge mich an, ich tue alles, ich rotiere. Aber es ist nichts. Früher war das anders. Aber heute? Manchmal denke ich, es in der Kirche auch. Wir haben Sitzungen, wir haben Versuche, wir haben Experimente, wir haben eine unwahrscheinliche Geschäftigkeit in der Kirche. Aber die Müdigkeit macht sich breit. Es klappt nicht, die kommen nicht. In der Gemeinde, Kreise und Gruppen, Freizeiten und Wochenenden, aber die Schallmauer zu den Außenstehenden durchbrechen wir nicht. Aber ist nicht auch so im eigenen Leben. Man müht sich ab. Man will das Rechte tun, man läuft im Dauerstress, es klappt nicht mehr. Dauerniederlagen, das sind Symptome. Bitte, man sollte solche Symptome, es klappt nicht, es geht nicht. Man sollte solche Symptome nicht einfach wegsticken. Nicht darauf achten, ist ein gefährlicher Irrtum. Man sollte auch nicht jetzt Symptomtherapie treiben, zum Beispiel Selbstbewusstsein stärken, Ego-Therapie einführen, Selbstannahme und Selbstbewusstsein stärken. Man sollte auch nicht die falschen Herzenströster achten, die einem sagen, alles hat seine Zeit. Nein, das ist das Dritte, was ich sage, nämlich die Indikation, die Anzeige, die Indikation. Josua merkt, es hat jetzt überhaupt keinen Sinn, weiter herumzurennen. Er fragt Gott, aber er fragt so, wie man fragen soll, und fragen muss, nämlich nicht, Gott, warum? Wie kannst du so etwas zulassen? Damit stellen wir uns über Gott als solche, die von ihm Rechenschaft verlangen. Gott ist uns keine Rechenschaft schuldig. Er muss keine Auskünfte erteilen. Das weiß Josua. Er stellt sich nicht hin, sondern er legt sich hin. Das ist der Unterschied. Er stellt sich nicht hin vor diesem Gott und verlangt Antwort, sondern er legt sich hin. Mit den Ältesten liegen sie auf dem Boden vor der Lade, mit zerrissenen Kleidern und Staub auf dem Kopf, Zeichen der Trauer und der Buße. Nicht immer mit anderen über Not reden, sondern zuerst mit Gott über die Not darüber reden. Er nimmt sich Zeit bis zum Abend. Das heißt, es ist nicht nur ein Stoßseufzer, ein Hilfeschrei. Stundenlang ringt er mit seinem Gott Auch nicht allein, mit den Ältesten in einer Gebetsgemeinschaft. Das ist die Stunde des Gebets in diesem Volk. Die Stunde des Gebets, die wir alle brauchen, auch in den Gemeinden. Sehen Sie, so wie wir sie alle halten sollten. Sie wissen, was Sie beten müssen. Letztlich geht es Ihnen um den Namen des Herrn. Der soll groß bleiben und darf nicht durch Ihren Namen und Ihre Machenschaften verunglimpft werden. Und Gottes Antwort? Er ist ein Gott, der nicht schweigt. Er indiziert den Grund. Er zeigt ihn an, heißt es auf Deutsch. Er indiziert den Grund. Er zeigt den Grund an, nämlich die Infektion ist die Sünde. Ganz einfach, die Ursache ist die Sünde. Er nennt die Dinge beim Namen, auch wenn das wehtut und wir es am liebsten überhaupt nicht hören wollen. Nichts wird verharmlost oder heruntergespielt. Israel hat sich versündigt, hat Gottes Gebot gebrochen, hat Schuld auf sich geladen. Sünde trennt von Gott. Sünde ist der Sund, ist der Graben, der uns von Gott trennt. Eigentlich sollten wir in der guten Nachbarschaft mit unserem Gott leben und nun leben wir getrennt von ihm, wie Mitscherlich sagte, in der Kraterlandschaft der Schuld. Und das hat eben Folgen. Wer in den Tropen lebt, der hat es mit der Feuchtigkeit zu tun. Und wer in der Arktis lebt, hat es mit der Kälte zu tun. Und wer in der Wüste lebt, hat es mit der Hitze zu tun. Und wer in der Kraterlandschaft der Schuld lebt, der hat es mit Sünde zu tun. Schuld und Sünde blockiert das Verhältnis zu Gott. Nicht die Feinde waren in Eid zu stark. Nicht der Stadtkönig war zu schlau. Nicht die Umstände standen unter einem schlechten Stern. Gott hat Widerstand geleistet, weil Sünde da war. Wenn es nicht mehr klappt, wenn Hemmungen und Schwierigkeiten da sind, wenn es nicht mehr weitergeht, dann sollten wir nicht sagen, der ist schuld und das ist schuld und jenes ist schuld, sondern dann sollten wir fragen, Herr, wo ist die Schuld bei mir? Gehen wir auch nicht zu schnell auf okkulte Belastungen, wenn einer nicht zum Glauben kommt. Wir gehen zu schnell. Und sagen, ach, die okkulte Belastung ist schuld. Wenn wir die wegkriegen, dann kommt er schon zum Glauben. Nein, nein, so einfach liegen die Dinge nicht. Nicht, was alles schuld sein könnte, sondern ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden, des Sandes an dem Meer. Sehen Sie, das ist Sand im Getriebe. Gott schweigt nicht zur Sünde des Volkes, zum Ungehorsam der Leute. So kann das nicht bleiben. Die Sünde muss weg. Die Sünde muss heraus. Deshalb stehe auf. Und deshalb viertens, nach der Indikation, die Operation. Hier wird noch das beschrieben. Sehen Sie, die Operation. Für uns ein unwahrscheinlicher Vorgang, der einem den Atem nimmt. Das Volk wird zusammengerufen und dann ist losgeworfen. Das ist kein Aberglaube, das ist der Glaube, der weiß, dass Gott alles sieht und alles kennt. Nur Gott kann den Herd aufdecken, er kann den Schaden zeigen. Dieser Gott ist hier wie ein Chirurg, dessen Händen am Körper immer weiter suchen, immer weiter, bis wo es ganz arg wehtut, bis er spürt, hier ist der Herd, da sitzt der Krebs. Der muss wehtun. Achan, der Schuldige steht fest. Achan heißt auf Deutsch der Unglücksbringer. Achan, der Unglücksbringer. Er steht schließlich fest. Er hat's getan. Er ist's. Er ist der Schuldige. Wir erleben es auch, dass Gottes Hand zugreifen, dass Gottes Hände zugreifen und immer näher kommen und auf einmal auf eine Stelle zeigen, die wir so lange verdeckt und versteckt gehalten haben. Einmal kann man diese Stelle der Schuld nicht mehr verstecken. Einmal zeigt Gottes Finger darauf. Da ist's. Totenstille in der damaligen Runde. Und dann heißt's, mein Sohn, gib dem Herrn die Ehre und bekenne ihm und sage mir, was du getan hast. Das klingt hier nicht richterlich, so von oben herab. Keine Spur von Überheblichkeit. Josua weiß, da könnte ich genauso stehen. Und dann das Geständnis, so wie einst im Paradies. Ich sah, es gelüstete mich, ich nahm. Die ganz gleiche Stufenleiter. Sehen, bei so vielen Kleinigkeiten. Und dann mich gelüstet's danach. Und dann nimmt man. Es gibt eine Kettenreaktion, die nicht mehr zu stoppen ist, wie bei einem Kernreaktor, der heiß ist. Wer mit der Sünde in Berührung kommt, kann nicht mehr davon lassen. Achan hatte nicht viel davon. Er hat es verscharrt. Er ist damit nicht glücklich geworden. Er musste immer Angst haben, es kommt heraus. Denn da ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gemeinde, meine Gebeine durch mein tägliches Heulen und die Hand war schwer auf mir. Es sind Dinge, von denen wir wissen, dass sie Gott nicht gefallen und wir doch immer wieder tun, weil wir es sehen und gelüsten und es nehmen und dann verscharren und verstecken. Irgendwo. Gibt eine Szene im Buch, wo zwei, ein Tochter und Sohn, das Zimmer des verstorbenen, geliebten, hochverehrten Vaters aufräumen mussten. Und dann kamen sie auch an den alten Sekretär. Und bei diesem Sekretär entdeckten sie plötzlich ein Geheimfach, das sie bisher gar nicht kannten. War kein Schlüssel vorhanden. Sie brachen schließlich dieses Fach auf und heraus kam der ganze Schmutz eines Lebens. Briefe, Bilder, Bemerkungen. Der ganze Schmutz eines Lebens. Und dann heißt es in diesem Roman, angesichts dieses Faches erstarb in ihnen die Liebe zum Vater. Nicht jener hat seine Sachen im Schreibtisch versteckt und verscharrt. Es gibt andere Fächer, wo wir es verstecken könnten und verstecken können, auch in unserem Herzen. Wenn das meine Frau wüsste, wenn das mein Mann wüsste, wenn das meine Kinder wüssten, wenn das an die Öffentlichkeit käme, jeder hat sein Fach. Jeder. Sehen Sie, wir sind nicht weg von Achan. Was haben wir versteckt? Auch durch Geschäftigkeit und Frömmigkeit decken wir es nicht zu. Achans Sünde ist eine Krankheit, die nicht nur ihn betrifft. Sie ist infektiös, sie springt auf andere über. Das Volk wird betroffen, in der Gemeinde lebt keiner allein. Wer dort lebt, hat Anteil am Segen Gottes, aber auch an der Schuld des Einzelnen. Meine Sünde blockiert die ganze Gemeinde. Manche Gemeinden sind deshalb blockiert, weil Einzelne ihre Sünden nicht bekennen. Weil Sünde in der Gemeinde gelebt wird. Sehen Sie, Sünde ist nie Privatsache. Deshalb muss sie wegoperiert werden. Deshalb wird Achan aus dem Volk herausgeschnitten. Sie führten ihn hinaus ins Tal. Der Tod ist der Sünde Sold, die reinigende Strafe für Israel. Im Zorn ist Liebe, vergessen wir das nie. Im Zorn ist Liebe, es gibt keine billige Gnade. Wir denken jetzt weiter. Wieder ein Zug zum Tor hinaus. Wieder, der in der Mitte einfach abgeführt wird. Wieder einen zum Tode gebracht. Jesus. Darum hat Jesus, auf das er heiligte das Volk durch sein Blut, gelitten, draußen vor der Tür. Hebräer 13 oder 2. Korinther 5. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Am unschuldigen Sohn wird die Operation vollzogen. Das Karfreitag. Die Operation geschieht am Karfreitag, am Kreuz. Aber nicht an mir, wo sie eigentlich stattfinden müsste, sondern an seinem Sohn, an Jesus Christus, am Sündlosen. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Gell, diese kleine Novelle, die Sie sicher schon öfters gehört haben, lassen Sie mich trotzdem an den Schluss stellen. Sie stammt von Bergengrün und hat ja großartig schreiben können mit wenigen Sätzen. Und es ist die Geschichte überschrieben das Netz. Und da schreibt er von einem kleinen sizilianischen Dorf. Und dort war ein Fischer, der war schon Wochen unterwegs, um dort seinen Lebensunterhalt draußen durch Fischen zu verdienen. Und während seiner Abwesenheit geriet die Frau in die Fänge eines anderen Mannes. Diese ehebrechische Tat kommt ans Licht. Und nach altem sizilianischen Recht wird sie zum Tode verurteilt. Zum Tode, diese verurteilt, wird sofort ausgeführt. Am anderen Morgen, in aller Frühe, noch bei Nacht, gehen sie mit dieser Frau hinauf auf die Klippe, um von dort hinuntergestoßen zu werden. Und dann steht sie vorne auf der Klippe, die Männer hinter ihr. Und beim ersten Lichtstrahl musste sie gestoßen werden. Und tatsächlich, als die Sonne aufgeht über dem Meer und die ersten Lichtstrahlen übers Wasser kommen, wird sie gestoßen. Sie fällt. Sie fällt und fällt. Aber sie fällt nur in die Netze ihres Mannes. In der Nacht ist er zurückgekehrt, hörte von dieser Tat. Und unsäglichen Mühen und Arbeit spannte er seine Netze über den Abgrund. Wegen seiner Tat musste sie nicht sterben. Wegen seiner Tat durfte sie leben. Gell? Wir sind in die Fänge eines anderen geraten, der viele Masken trägt. Früher dachte ich auch anders. Je älter wir werden, je deutlicher spüren wir es. Wir Älteren und Alten sind in die Fänge eines anderen geraten, der viele Masken trägt. Und über unserem Leben heißt es verdammt in alle Ewigkeit. Das ist unser Urteil, wenn wir ehrlich sind. Und nun ist einer zurückgekehrt, einer in der Nacht von Karfreitag unter unsäglichen Mühen hat er dieses Netz gespannt, diese Netze seiner Liebe. Und wenn wir jetzt fallen, fallen wir nicht in nichts, sondern in Netze unseres Herrn, in die Netze seiner Barmherzigkeit. Nun dürfen wir leben. Nun kann das Herz wieder genesen. Es muss nicht immer gefährlich flüssig bleiben. Es kann wieder fest werden. Dieses Herz kann loben und preisen darüber, der unsere Sünde vergibt und heilet alle Gebrechen. Ich wünsche Ihnen kein flüssiges, ich wünsche Ihnen ein festes Herz. Wir beten. Herr, du kweist auch um unser Fach. Du weißt um unser Leben. Du weißt alles. Herr, lass uns nicht so tun, als ob dies versteckt sei. Es ist alles offenbar vor deinen Augen. Und deshalb, Herr, kommen wir zu dir, der du allein alles öffnen und wegnehmen kannst. Wir danken dir für dein Leiden, für dein Sterben. Wir danken dir für die Passion. Herr, geh du jetzt mit uns hinein in diese Nacht. Wir denken hinüber an den Lindenfürst, an die alten und Pflegebedürftigen. Wir denken hinüber an die Wohnanlage, an die, die nicht mehr so gut auf den Füßen sind. Wir denken an all die, die Erholungssuchenden hier und auch die Teilnehmer, die kommen werden. Lass es hier eine Segensstätte bleiben und noch mehr werden. Geh mit uns hinein in diese Nacht. Amen. Singen wir noch einen Vers. Unser Organist ist noch da. Lassen Sie uns singen vom Choral 349, ich freue mich in dem Herrn. 349. 349.
ich darf auch denen, die gehen, heute Abend fahren auch die nach Liebenzell zurück, die anderen fahren nach Hülben zurück auf die Schwäbische Alb und morgen früh geht's gleich zurück nach Kanada, egal wo sie auch hingehen. Ich halte mich mit dem, was bei Wilhelm Busch, dem Evangelisten, auf seiner Todesanzeige steht. Da stand Heimkehr zum Fest. Egal, auf welchen Wegen wir auch gehen werden, Heimkehr zum Fest. So kann man weitergehen. Wir bitten um den Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Gute Nacht und Gott befohlen.